Tschüss Medienbruch, der Tags-Podcast der HSP.
So, jetzt muss ich den Steve mal kurz unterbrechen hier in der Vorrede. Hallo, HSP live um 11. Steve, eigentlich immer am ersten Mittwoch im Monat, aber wir haben ein bisschen geswitcht wegen unserem WM-Fieber. Und Steve, es geht nicht um Weltmeisterschaft, es geht um Wahnsinn-Mindeststeuer. Deswegen hatte ich auch tatsächlich gar nicht so viel Zeit, mich auf unsere heutige Sendung vorzubereiten. Sorry for that. Anyway, du hast gesagt, du hast was Spannendes mitgebracht, nämlich...
Wir sprechen heute mal wieder über andere Regulatorik, beziehungsweise wieder, wir haben das immer mal so angesprochen, da gibt es ja noch andere Dinge, die kommen, das Thema ist nicht weg. Und weil im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichte gerade nicht ganz so viel passiert ist, da ist ja jetzt, ich glaube, vor kurzem die Deadline für die Konsultation abgelaufen, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber da muss das ja wieder einmal durchgehen und dann sind irgendwann die vielleicht fertig, dann können wir da auch wieder drüber reden. Deswegen habe ich heute einmal mal 4 Richtlinien rausgesucht, die teilweise schon in Kraft sind, beziehungsweise bald in Kraft treten. Und das wird die Unternehmen, glaube ich, schockieren oder überraschen, dass sie denn doch was machen müssen. Und wir haben wieder Abkürzungen. Womit möchtest du denn anfangen? Batterien, Verpackungen?
Ich möchte dich erst mal kurz anderweitig abholen. Das heißt... Wir haben in Deutschland immer noch kein geltendes, wir haben eine EU-Vorgabe, eine EU-Richtlinie, aber in Deutschland immer noch keine Umsetzung in geltendes lokales Recht.
Richtig.
Und wenn wir Glück haben, ich nenne es jetzt mal Glück, haben wir zum 1. Januar 27 was.
Das wäre schön, weil dann ja auch die großen Unternehmen wissen sollten, was da nun kommt.
Okay, gut. So, und jetzt sagst du, es kann sich keiner mehr zurückziehen und sagen, er wartet auf 27, um dann vielleicht für 26 zu reporten oder in 28 für 27 zu reporten, sondern es müsste jetzt schon was passieren.
Ja, also gerade wenn wir davon sprechen, dass man über 1000 Mitarbeiter hat und 450 Millionen Umsatz, für die es dann ja gilt, wenn die in 27 anfangen zu gucken, wo kommen denn meine Emissionen her für 27, ich weiß nicht. Das wird, glaube ich, ein bisschen kompliziert werden.
Na gut, aber gerade bei dem Thema Mindeststeuer, der Pillar 2 als Begriff, merke ich halt gerade, dass viele Unternehmen sehr entspannt sind. Die haben Deadline, 30.06. müssen sie es abgeben und wir haben viele Anwender, die sich jetzt anfangen, damit zu beschäftigen. Ich meine, 30.06. ist gestern in 2 Wochen.
Ja, also wir, ehrlicherweise, die Großen, mit denen ich spreche, die machen ja auch schon was. Und die machen ja nicht auch erst seit heute was, sondern die haben sich ja schon für 25 damals vorbereitet, ja, um es haben zu können. Da geht es, glaube ich, ja schon in Richtung Professionalisierung, was wir drüber gesprochen haben, Prozessaufbau, IKS-Aufbau und solche Dinge. Weil sie am Ende die Dinge ja noch nie geprüft haben oder viele noch nicht geprüft haben, ist es prüfungssicher oder nicht. Und die Deutschen sollen auch wieder härter prüfen als in anderen Ländern. Also ich glaube, da ist es tatsächlich nicht so schlimm. Es wird dann eher die andere Seite, was ist, wenn die Banken anfragen? Bei uns jetzt erst wieder ein Mandant, der sagte, die Bank macht jetzt auf einmal Druck. Die wollen jetzt mehr als nur ein bisschen was haben und die haben halt noch gar nichts.
Und was ist die Motivation der Bank? Warum will die das auf einmal haben?
Da, also genau die Motivation kann ich dir nicht sagen, da ich mit der Bank nicht gesprochen habe, aber am Ende geht es um die eigene Risikobewertung. Ist das Unternehmen denn auch im Kontext von Klimarisiken, das Unternehmen liegt halt am Wasser, das heißt, es könnten Themen wie Überschwemmung, Flut und so weiter da ja eine Rolle spielen.
Das heißt, die Bank bewertet ihr persönliches Risiko, weil wir gerade gestern wurde ja eine Studie veröffentlicht, dass im Jahr 2100 in Schleswig-Holstein ganz viele Gebiete 1,10 Meter über Wasser stehen und da immer noch fleißig gebaut wird. Es lebt ein Haus irgendwie meistens nicht nur 15 Jahre oder 20 Jahre, sondern häufig länger, 80 bis 100 Jahre, sagen wir mal. Das heißt, die bauen jetzt schon und wissen genau, in 75 Jahren, 74 Jahren stehen die alle im Wasser. So, das heißt, die Bank prüft ihr eigenes Risiko, wie stark ist das Unternehmen gefährdet in der Zukunft und bewertet wahrscheinlich auf der Basis auch Kreditvolumina.
Genau.
Oder kommt die Bank noch von der anderen Seite und sagt, wir müssen die Kreditvolumina bewerten in Bezug auf, wie nachhaltig ist das Unternehmen und macht es dann Sinn, diesem Unternehmen überhaupt noch Kredite zu geben, weil es halt nicht in der Nachhaltigkeit investiert?
Nee, es geht eher um das eigene Risiko. Also wie sicher ist am Ende der Kredit? Und da zählen halt nicht mehr nur Finanzdaten zu, sondern was du sagst, auch solche Klimadaten und anderes, aber auch regulatorische Sachen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gucken in CO2-Steuer, die ja angehoben werden soll, beachten das zum Beispiel Bauunternehmen. Wenn sie das nicht beachten, kann es sein, dass sie irgendwann nicht mehr bauen können, weil das Bauen einfach zu teuer wird mit der CO2-Steuer. Und wenn das die Bank halt nicht berücksichtigt und die Firma geht pleite, dann sind die Kredite der Bank weg und dann haben die wieder ein Problem. Und die hatte Europäische Bankenaufsicht und die EZB haben dazu halt auch einige Richtlinien veröffentlicht, dass das auch in die Stresstests der Banken mit integriert werden soll. Das heißt, wenn sie das nicht machen und dann so ein Stresstest kommt und da schlecht abschneiden, dann hat das ja auch wieder negative Auswirkungen für die Bank. Und in diesem Feld bewegen wir uns gerade, wo die Banken sich ehrlicherweise auch finden müssen. Und die einen machen es mehr, die anderen weniger. Aber zumindest, ich hatte letztens mit so einer kirchlichen Bank gesprochen, die ganz viel im Bereich Gesundheitswesen, Pflege und Bau machen. Und die meinten, das ist essentiell für die, weil auch dann sowas, Bewertung der Immobilien, sind die noch lange da oder nicht? Oder auch Landwirtschaft, wo ich mal schmunzeln musste, weil eine Bank meinte, ja, wir haben ja nur ein paar Bauern, das ist ja alles nicht so dramatisch mit dem Nachhaltigkeit. Wo man denkt, naja, aber wenn die Ernteausfälle kommen, dann sind die Bauern irgendwann pleite, dann sind eure Kredite weg. Also gerade in dem Bereich musst du doch Klima total mitdenken. Hat die Bank in dem Fall nicht gemacht, weiß ich nicht. Aber deswegen, es geht um das Risiko der Kredite. Und da wird es, wie gesagt, spannend und das wird vermehrt kommen. Und dann werden die Unternehmen und dann halt auch wieder der Mittelstand, die jetzt nichts machen, das nicht so einfach haben, mal schnell den Banken da gute Sachen zu liefern.
Okay, danke. Jetzt habe ich dich ganz am Anfang unterbrochen. Du wolltest was zu, was hast du gesagt, Batterien?
Batterie, Verpackung,
Okay.
Allgemeinprodukte oder Greenwashing?
Oh, Greenwashing finde ich gut, weil das ist ja das, was
Okay.
häufig ganz am Anfang hier irgendwie kritisiert wird.
Ja, okay. Da gibt es die. Ich habe mir extra die vollen Namen aufgeschrieben, falls du mich die Abkürzung fragst, was es heißt so. Die Empowering Consumers for the Green Transition der Direktive, die EMCO. Und die ist tatsächlich, oder die müsste jetzt demnächst in Kraft treten. Hier wichtig, die muss noch in deutsches Gesetz überführt werden. Also ja, da ist wieder dieses Spiel, man könnte warten. Und die richtet sich insbesondere an B2C-Arbeiten. Und da ist ganz klar geregelt, du darfst keine, ja, Greenwashing-Claims oder ähnliches mehr nutzen. Es muss nachweisbar sein oder zertifiziert sein oder halt beweisbar. Sprich, wenn du sagst, du bist klimaneutral, dann darfst du das machen, dann musst du das aber auch nachweisen können. Und das ist, finde ich, ganz spannend, weil das soll also bis in kleinste Details gehen auf der Homepage oder auf Verpackungen oder sonst was. Und da muss man halt schon umdenken, weil ich meine, du kennst das auch, wo steht überall irgendwas Grünes, irgendwas ganz Tolles drauf, was aber dann irgendwie durch, weiß ich nicht, Zertifikatskäufe oder sonst was sich so hingemogelt wird. Das heißt, da kommt einiges auf die Unternehmen zu. Vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, weil, naja, auf die Homepage gucken, was steht denn da drauf, kann ich das nachweisen oder nicht, kann theoretisch auch jeder alleine machen. Da sollen aber auch wohl schon ganz viele Rechtsanwaltskanzleien und Marketingagenturen draufgesprungen sein und das jetzt ganz, ganz viel beraten, dass man dann auch rechtssicher ist. Aber halt auf jeden Fall ein Thema, wo wir am Ende auch wieder dahin kommen, was wir so oft gesagt haben, Prozesse haben, Nachweise führen, hierfür wieder essentiell, weil einfach nur irgendwas zu sagen, reicht halt dann nicht mehr aus bei dieser Richtlinie.
Was ist der möglichste, der mögliche Schaden in meinem Unternehmen, wenn ich das mache? Ich sage, ich bin klimaneutral und kann es nicht nachweisen.
Müssten wieder Bußgelder sein. Und ich glaube im schlimmsten Fall, dass du die Produkte auch zurücknehmen musst. Da müsste ich aber nochmal im Detail nachschauen.
Weil das ist ja am Ende die Konsequenz, was leider viele Unternehmen abwägen, ne? Ich mache erstmal einen tollen Claim, verkaufe ganz viele Produkte und mal gucken, ob jemand das sich traut oder die Muße hat zu klagen. Und wenn, dann ist es vielleicht günstiger, den Klageweg zu akzeptieren und zu durchschreiten, als vorneweg das
Ja.
Ganze zu zertifizieren und nachzuweisen.
Ja, ist hier halt noch ein bisschen schwierig, weil es dann noch in deutsches Gesetz überführt werden muss und da sicherlich die Strafen nachher ganz, also ganz genau festgelegt werden. In den anderen Gesetzen ist es tatsächlich so, da ist das EU-Recht sofort gültig. Sprich, da kann ich dir schon sagen, wie da die Sanktionen dann sind.
Dann nehmen wir mal Verpackung.
Da haben wir die Packing and Packing Waste Regulation, die PPWR. Und da ist es tatsächlich, die Trilogverhandlung ist abgeschlossen. Und man geht jetzt davon aus, dass es dieses Jahr noch final beschlossen wird und dann staffelweise bis 2030 implementiert wird. Wichtig, halt kein deutsches Gesetz wird benötigt. Das heißt, man kann davon ausgehen, das kommt und man müsste sich dann auch schon damit auseinandersetzen. Und es trifft halt auch echt viele Unternehmen. Alle Unternehmen mit Verpackung. Und das betrifft dann Hersteller, Importeure und Händler. Und auch E-Commerce-Händler gehören dann dazu, weil die am Ende ja auch wieder Verpackungen irgendwie hin und her schicken. Das heißt, also gar nicht so wenig.
Das heißt, wenn ich, angenommen, ich bin in Amazon, ich habe ein Riesenlager und ich nehme die Artikel, die verpackt sind, in einen Karton, dann bin ich betroffen, weil der Karton als Umkarton um den eigentlichen Karton ja wieder Verpackung ist.
Richtig.
Okay, verstanden.
So, und da geht es dann darum, dass du hauptsächlich auch so Kennzahlen angeben musst mit Verpackungsmengen zu den einzelnen Klassifizierungen von Verpackungen. Da gibt es so eine relativ lange Liste oder auch eine genaue Liste, was dann alles dazugehört. Reduktion dazu, Recyclingfähigkeit, Mindestanteil von Rezyklaten, Mehrwegquoten. Also jetzt vielleicht gar nicht so schlimme Dinge, die man halt aber auch mal oder überhaupt erstmal erfassen muss, weil das, glaube ich, viele einfach nicht haben. Die haben das halt irgendwie gekauft und weitergeschickt oder, na gut, eine Produktion hat das, glaube ich. Aber das ist, nehmen wir Amazon oder Eventim, die machen das, glaube ich, auch schon. Ob die das immer genau wissen, wie viel Material habe ich denn jetzt hier überhaupt als Verpackung und was ist da drin und so weiter. Schwierig, ob die das schon immer haben. Und wir hatten jetzt erst mit einem Verpackungshersteller gesprochen. Die sind da schon über ein halbes Jahr dabei und meinen, das ist super kompliziert, weil, wie gesagt, du das halt für jede einzelne Verpackungsklasse machen musst. Und da stehen dann Sanktionen, Bußgelder und so weiter an, die halt dann auch was kosten. Die Zahl habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es gibt Bußgelder.
Okay. So, dann hast du noch gesagt Akkus und?
Genau, Allgemeinprodukte. Lassen wir mal mit den Akkus anfangen, weil das andere darauf aufbaut dann. Da haben wir die Battery Regulation, die BAT 2. Die ist tatsächlich schon in Kraft seit 2023 und wird jetzt schrittweise bis 2031 eingeführt. Auch hier wieder keine Überführung in deutsches Gesetz, ist schon gültig. Und es geht um Hersteller, Importeure und Händler. Alles, was jetzt irgendwie mit Batterien zu tun hat. Wohl insbesondere E-Auto-Batterien, Industriebatterien und Gerätebatterien. Und jetzt ist der Gedanke, wenn man sich das durchliest, Hersteller, Importeure, Händler ist ja relativ klein. Aber, und da muss man sich, glaube ich, die Frage wieder stellen, was mache ich denn, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel Batterien irgendwo einbaue? Was können wir denn nehmen?
Ja, es gibt doch zum Beispiel, kennst du diese Hoverboards, wo die Kinder draufstehen und dann durch die Gegend fahren? Da sind Batterien fest verbaut, die kannst du auch nicht wechseln. Das ist ein Beispiel. Ansonsten, wenn du dir die Rolle anguckst, die überall am Bahnhof den Weg versperren, da kannst du die Akkus ja rausnehmen und wechseln.
Genau, das ist noch so irgendwie, ich wollte jetzt irgendwas, wo man vielleicht nicht dran denkt. Keine Ahnung, ich bin ja gerade hier im Wintergarten, irgend so ein Kinderspielzeug. Wenn du das vielleicht, also du baust das in Deutschland und da muss auch eine Batterie rein, das denkt man mal, naja, das mache ich hier gar nicht, aber du importierst jetzt die Batterie aus China, was ja wahrscheinlich relativ wahrscheinlich ist, dann bist du ja auf einmal wieder ein Importeur von Batterien. Du bringst sie zwar nicht als Batterie in den Markt, sondern in deinem Produkt, aber du selber führst die Batterien in die EU ein. Und schon könntest du da auch wieder drunter fallen. Und das, glaube ich, haben viele nicht auf dem Schirm, weil sie ja keine, weiß nicht, Batteriefirma sind, sondern jetzt hier Kinderspielzeug oder andere Dinge, aber am Ende mit Batterien arbeiten. So, und da wird es jetzt nämlich schon wieder spannender, denn da geht es auch um Rezyklatanteile, um Haltbarkeitsanforderungen. Okay, kriegt man auch hin, aber es geht um CO2-Footprint der Batterie. Da wird es schon wieder nicht so einfach. Es geht um Sorgfaltspflichten für die Rohstoffgewinnung. Auch da nicht so einfach. Habe ich das? Wie kriege ich das her? Wie kann ich das wieder nachweisen, dass das auch wirklich so ist? Menschenrechte werden eingehalten bei der Batterieherstellung, bei der Rohstoffgewinnung. Und schon ist da irgendwie viel mehr Feuer hinter, als man das erstmal denkt. Und wir sind, wenn du dich zurückerinnerst, auch wieder in ganz klassischen Themen, die wir bei den ESRS auch hatten. CO2, Menschenrechte, Sorgfaltspflichten. Und das, was wir so oft gesagt hatten, wenn man damals gesagt hat, juhu, ich muss nie wieder was machen, und jetzt fällt man unter diese Richtlinie, dann ist es halt eigentlich total blöd gelaufen, da hätte man einfach weitermachen können.
Bei dieser Richtlinie gilt da eine Grenze immer von diesen 1450 Millionen? Oder ist das, ich bin hier irgendwie 10-Mann-Unternehmen und baue Spielzeug, falle ich dann auch schon drunter?
Es gab für Kleinstunternehmen eine Vereinfachung, also insbesondere bei der PPWR, ich glaube, da war es unter 50 Tonnen Verpackung, dann musst du nur ein paar Meldungen machen, aber nicht die komplette Dings machen, aber es gibt keine Kennzahl in Richtung Mitarbeitenden oder Umsätze, sondern es geht um die Materialien. Okay. Und du bist aber eigentlich immer drin, manchmal vielleicht ein bisschen weniger, aber du kannst dich da ganz selten komplett rausnehmen. Punkt.
Okay, und jetzt, du hast ja gesagt, Batterien, Verpackung, ich habe ja schon wieder vergessen, EMCO, dieses, keine Ahnung.
Genau, da ging es um die Green Claims. Genau, Produkte. Das ist im Prinzip dann, ja, nicht ganz alles zusammenfassend, aber so das Größte, was jetzt kommen wird, der digitale Produktpass, der DPP, der zum einen auch wieder kein deutsches Gesetz braucht, der so gut wie final durch ist und jetzt 26, ja, für die ersten Sachen kommt. Tatsächlich auch für die Batterien. Und hier geht es auch wieder um Hersteller und Inverkehrbringer bestimmter Produkte in der EU. Und das wird dann pro Produktklasse gestaffelt jetzt eingeführt. Es soll mit Batterien und Ähnlichem losgehen. Und dann sind priorisiert als nächstes alles, was zu Textilien dazu gehört, Elektronik, Industrieprodukte und Bauprodukte. Und damit haben wir ja schon mal ein ganz schön großes Spektrum an Produkten abgedeckt. So, und dann musst du in diesem Produktpass, der soll, also wie der Name sagt, digital zugänglich sein, Materialherkunft. Das glaube ich schon mal auch wieder für alle nicht unbedingt einfach. CO2-Angaben auf Produktebene können viele nicht. Dann auch das Thema Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit. Das wieder okay. Aber gerade diese Punkte Materialherkunft und Emission auf Produktebene. Oftmals nicht trivial. Wie gesagt, da muss es ja auch nachvollziehbar sein. Du musst es haben. Und weil du gefragt hast, was passiert, wenn nicht, ohne den DPP darfst du die Produkte nachher nicht mehr an den Markt bringen. Sprich, du brauchst ihn, Punkt. Und das finde ich, wenn du so ein bisschen, sagen wir mal, in der Nachhaltigkeitsbubble guckst, was machen die auch vielleicht, was bieten die Agenturen und so weiter alle an, da ist der DPP erstaunlich wenig momentan präsent. Obwohl er kommen wird, es ist eins der Hauptanliegen der EU von den Regularien her. Und da steckt halt richtig viel Arbeit hinter, weil das viele Unternehmen noch nicht gemacht haben. Und so ein Produkt Carbon Footprint sogar noch mal tiefer geht oder eine andere Grundlage ja hat, als das so ein Emissionsbericht, den du in der CSRD gemacht hättest. Weil du das ja auf Firmenebene machst. Und nicht auf Produktebene. Das heißt, du musst tatsächlich ja nochmal anders rechnen oder auch neu rechnen, weil du nicht einfach sagen kannst, meine Anlage hat x Kilowattstunden Strom verbraucht, sondern du musst es auf dein Produkt runterrechnen. Und das jetzt wieder je nach Komplexität und so weiter dann einfach oder schwer ist. Und das ist erstaunlich, finde ich, dass das halt momentan so wenig gepusht wird oder so wenig auch drüber gesprochen wird.
Okay, das sind jetzt alles Themen, die hauptsächlich produzierende Unternehmen betreffen. Also ich habe jetzt keinen Bezug zu einem reinen Dienstleistungsunternehmen gefunden, was die Sachen zwar einkauft und dann bei einem Kunden in Betrieb nimmt. Ich nenne jetzt mal vielleicht eine größere Sanitärfirma, die eine Heizung verbaut. Die wird wahrscheinlich eher nicht davon betroffen sein, sondern der Hersteller der Heizung.
Genau, es müssen teilweise die Sachen dann weitergeliefert werden oder die Daten dorthin. Das heißt, der muss das dann durchaus, sagen wir mal, abheften, dass wenn gefragt werden würde hier, wie ist denn dein Klo, was du da verbaut hast, auch wenn das wahrscheinlich nicht drunter fällt, aber ja, hat das die Erfüllung, dann kannst du sagen, ja, hier ist der Zettel dafür. Also die müssen, haben eine höhere Dokumentationspflicht, mehr nicht. Und beim Dienstleister musst du halt auf die MCO achten. Also das wäre ja auch ein Thema bei euch, wenn du jetzt sagen würdest, eure Server sind alle grün, du machst nur Green IT, weiß ich nicht, dann muss das nachweisbar sein und schon würde das für euch greifen, weil ihr ja, also Aussagen kannst du ja als Dienstleister auch treffen, aber der Rest, hast du recht, greift da nicht.
Okay, jetzt würde mich noch eine Sache interessieren. Wenn du mit den Regulatorien, mit diesen vier Sachen, die du gerade angesprochen hast, auf eure Mandanten zugehst, vielleicht auch proaktiv, wie ist die Reaktion? Unglaube oder wir müssen jetzt endlich was tun oder wir warten mal ab?
Tatsächlich ist es erstmal ein offener Austausch. Also so ein bisschen, okay, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, dass das vielleicht bei uns wirklich greift, aber lass uns mal drüber reden und so ungefähr erklär mir nochmal genau, warum das für uns vielleicht wichtig ist oder nicht und was wir dann machen können. Aber die Gesprächsbereitschaft ist eine ganz andere, als wenn man über den, ich sag mal ganz doof, sinnstiftenden Vorteil Nachhaltigkeit oder Risikomanagement, das, wo wir die letzten Male drüber gesprochen haben, da kommen weniger Antworten. Regulatorik nehmen die Leute dann schon ernst. Und das ist halt wichtig, wenn man sagt, die Sachen, die kommen auch. Weil bei vielen natürlich durch CSRD und Omnibus auch die Frage ist, kommt das wirklich? Kann ich nicht wieder warten wie damals? Oder auch, damals habe ich was gemacht, Geld verbrannt, das will ich nicht nochmal. Aber insgesamt ist Regulatorik oder führt zu einer höheren Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Okay, spannend. Mensch, wir haben wieder voll überzogen. Sorry. Aber es ist und bleibt spannend. Vielen Dank für die Impulse. Wir werden das nochmal für all diejenigen, die jetzt die 22, 23 Minuten Talk nicht komplett geschaut haben, das Ganze als Blogartikel veröffentlichen und in kurzen Snippets verpacken, sodass man das auch nochmal entspannt anderweitig konsumieren kann. Dann sehen wir beide uns Anfang Juli wieder, ne?
Genau, dann lass uns da nochmal sprechen, ob das Sinn macht oder ob wir eine kleine Sommerpause machen.
Sommerpause ist auch gut, weil stimmt, ab Anfang Juli sind Sommerferien in Hamburg, Schleswig-Holstein. Da macht es Sinn, dass wir, glaube ich, erst dann im September uns wieder treffen. Guti, vielen Dank für die Impulse. Schöne Woche. Sehr gerne. Und wenn wir uns nicht mehr sprechen sollten, schöne Sommerpause. Und allen anderen, macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.